Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Philipp Sarasin. Ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu können zu einer weiteren Veranstaltung in der Reihe Grammatik der Ausgrenzung, organisiert vom Zentrum Geschichte des Wissens der Universität Zürich und der ETH Zürich. Und ich begrüße heute als unseren Gast Professor Klaus Jonas vom Psychologischen Institut der Universität Zürich. Hören Sie mich gut? Okay. Sie müssen das wirklich sagen. Ich darf Herrn Jonas ganz kurz vorstellen. Er ist 1957 in Göttingen geboren, hat dann Psychologie an den Universitäten Zürich und Bielefeld studiert, kennt Zürich also schon sehr lange, promovierte 1987 in Tübingen und hat dort auch 1995 habilitiert. Und er ist seit dem 1. September 2003 ordentlicher Professor für Sozialpsychologie an der Universität Zürich. Wenn man auf seine Webseite geht, gibt es eine sehr beeindruckende Liste von Publikationen zu sozial- und organisationspsychologischen Themen, Schwerpunkt Einstellungsforschung, das habe ich nicht detektiert, sondern das sagt Klaus Jonas netterweise auf der Webseite, dass das sein Schwerpunkt ist und das ist auch das Thema heute Abend selbstverständlich. Klaus Jonas ist Mitherausgeber des Lehrbuchs Sozialpsychologie im Springer Verlag, des relevanten sozialpsychologischen Lehrbuchs. Und ich nenne aus der großen Liste der Aufsätze, die sich und Handbuchbeiträge, die sich in diesem Publikationsverzeichnis auf der Webseite findet, einen Text, der ist erschienen im Handbuch Interkulturelle Kommunikation und Kompetenz, Metzler Verlag Stuttgart, 2007. Da ist es der Text Stereotyp und Vorurteil. Das ist natürlich sehr einschlägig für unseren heutigen Abend und ich freue mich, Klaus Jonas, auf den Vortrag zum Thema Stereotype, Vorurteile und Diskriminierung. Diese Ergänzung ist natürlich sehr wichtig. Sozialpsychologische Erklärungsansätze und empirische Ergebnisse.
Bitte schön. Ja, vielen Dank, Philipp Sarasin, für die nette Vorstellung. Jetzt muss ich auch noch mal fragen, kann man mich verstehen? Ist das von der Akustik her okay? Ja. Und ich bin hier auch so ein bisschen verkabelt. Ich hoffe, dass da nicht irgendwas runterfällt während des Vortrages. Also ich freue mich, hier heute Abend vortragen zu können bei Ihnen. Philipp Sarasin hat mich ein bisschen eingeführt und was ich jetzt hier als Chance sehe, zum Beispiel, dass man von der Sozialpsychologie aus auch mehr in Kontakt kommt mit den Historikern, um über diese Problematik zu sprechen. Zunächst möchte ich Ihnen einen kurzen Einblick geben, was für eine Art Wissenschaft überhaupt die Sozialpsychologie ist. Ich denke, das kann man nicht unbedingt bei allen voraussetzen, das zu wissen. Die Sozialpsychologie ist eigentlich eine sehr junge Wissenschaft, im Gegensatz zur Geschichtswissenschaft. Die entstand eigentlich am Ende des Zweiten Weltkrieges in den USA. Und man untersuchte damals zwei Themen, die auch heute noch zu den Kernthemen der Sozialpsychologie gehören. Nämlich, das erste Thema war die Erforschung des Antisemitismus. Man wollte aus psychologischer Sicht ergründen, warum es den deutschen Antisemitismus gegeben hatte und was seine Beiträge zur Entstehung der Nazi-Diktatur gewesen waren. Also wie gesagt, Schwerpunkt aus psychologischer Sicht hier versuchen, Beiträge zu leisten. Und das andere Thema, was am Ende des Zweiten Weltkrieges aufkam und seitdem immer noch sehr stark in der Sozialpsychologie ist, war die Untersuchung der Propaganda, der nationalsozialistischen Propaganda. Man war damals der Ansicht, dass die Nazis die Propaganda zu einer perfiden Perfektion getrieben hätten und wollte die zugrunde liegenden Mechanismen ergründen. Heute ist die Sozialpsychologie eine wissenschaftliche Disziplin mit vielen Tausenden von Forschern in den USA, in fast allen europäischen Ländern und inzwischen auch in einigen Ländern Asiens. Die Sozialpsychologie geht empirisch vor. Das heißt, wir verwenden Methoden der Befragung, der Beobachtung und des Experiments. Zu den beiden eben von mir genannten Themen Vorurteile und Propaganda sind inzwischen noch eine Reihe weiterer Themen gekommen, aber diese beiden Themen sind heute immer noch Kernthemen unserer Wissenschaft. Wie gesagt, das heutige Thema Vorurteile, Stereotype, Diskriminierung hat eigentlich seine historische Wurzel genau in dem, was ich eben sagte, nämlich am Ende des Zweiten Weltkrieges. Damals befassten sich in Kalifornien einige aus Deutschland emigrierte Forscher um den Soziologen Theodor Adorno mit der Frage, wie man die Entstehung des Nationalsozialismus sozialwissenschaftlich erklären könne. Und die von diesen Forschern entwickelte Theorie ist die erste Theorie, auf die ich hier kurz eingehen werde. Und dann werde ich noch drei weitere Theorien bringen und am Schluss eine eigene Untersuchung. Ich muss übrigens noch kurz sagen, der Vortrag war eigentlich angekündigt von mir und einer Mitarbeiterin, die ist kurzfristig verhindert. Nadja Konzen, das ist schade. Der fünfte Punkt dieser Studie ist im Wesentlichen ihre empirische Arbeit. Also, die Theorie des autoritären Charakters oder der autoritären Persönlichkeit, wie wir heute sagen würden, ist die erste Theorie, und die Forscher um Adorno haben damals folgendermaßen gedacht. Sie haben gedacht, dass Antisemitismus, Stereotype, Vorurteile im Wesentlichen Merkmale einer bestimmten Persönlichkeit seien, die sie eben die autoritäre Persönlichkeit genannt haben. Diese Forscher haben sich sehr stark auf Freud gestützt und dessen Theoriebildung übernommen. Demnach sind autoritäre Personen übermäßig streng erzogen worden. Die Eltern legten einen Erziehungsstil an den Tag, der extrem auf Disziplin ausgerichtet war, sowie auf Konventionen und auf Achtung vor Autoritäten. In der Erziehung der autoritären Personen, so war die Idee, wurde Sexualität unterdrückt und es war ihnen verboten, Aggressionen gegenüber den Eltern zu zeigen. Widersetzlichkeit wurde bestraft. Und Adorno et al. Sagen dann eben konsequent, das Produkt einer solchen Erziehung ist eben ein Mensch, der auf Respekt gegenüber Autoritäten gedrillt ist und stark zu Gehorsam, Unterwürfigkeit, Disziplin und Konventionalismus neigt. Außerdem haben solche Personen eine starke Unterdrückung aggressiver und sexueller Impulse leisten müssen. Und dann schlussfolgern Adorno und et al. Schlussfolgern, Sexualität und Aggression lassen sich nicht einfach unterdrücken. Eine auf dieses Ziel ausgerichtete Kindererziehung kann gar nicht erfolgreich sein, sondern der autoritäre Erwachsene zeigt trotzdem ständig Aggression, aber eben nicht mehr gegenüber den strengen Eltern oder den Autoritäten des betreffenden Staates, sondern gegenüber Fremdgruppen und Minoritäten, die eben als Sündenböcke herhalten müssen. Also kann man schon mal festhalten, Diskriminierung und negative Vorurteile werden also nach dieser Theorie im Wesentlichen als Ausfluss von Aggression angesehen, die durch strenge Erziehung hervorgerufen bzw. auf Minderheiten abgelenkt wird. Und auch für bestimmte Stereotype hat der Ansatz eine Erklärung, das heißt also für die Eigenschaften, die der autoritäre Charakter den Minderheiten und Fremdgruppen zuschreibt. Hier greift der Ansatz von Adorno und Kollegen auf den psychoanalytischen Mechanismus der Projektion zurück. Demnach projiziert der autoritäre Charakter unliebsame Eigenschaften der eigenen Person und unliebsame Impulse auf die Outgroup. Zum Beispiel wird die eigene Aggressivität nicht wahrgenommen, sondern auf die Outgroup projiziert. Oder eigene Schwächen bzw. eigene sexuelle Impulse werden also der Outgroup zugeschrieben. Auf dieser Folie sehen Sie den Katalog der Merkmale, die der autoritäre Charakter nach Adorno und Kollegen hat. Das sind also die Eigenschaften, die die autoritäre Persönlichkeit hat. Und die brauchen wir jetzt nicht alle durchzugehen. Es reicht vielleicht so ein Eindruck, aber die lassen sich bündeln. Die lassen sich theoretisch auch ganz gut bündeln. Sie sehen hier wieder, die eine Quelle, Ursprungsquelle ist sozusagen eben unterdrückte Aggressivität. Die führt zu Aggressionen gegenüber Fremdgruppen oder sich unkonventionell verhaltenen Menschen und die autoritäre Unterwürfigkeit. Oder hier sehen Sie auch diese zum Beispiel Destruktivität und Zynismus. Letztlich wird angenommen, die Quelle ist unterdrückte Aggression. Oder hier sehen Sie ganz deutlich, wird angenommen, ist die Quelle unterdrückte Sexualität. und dann eben einhergehend damit Projektion unbewusster Triebimpulse auf die Außenwelt oder übertriebene Beschäftigung mit sexuellen Aspekten. Zum Beispiel haben sich Adorno et al. Mit der nationalsozialistischen Medienkultur beschäftigt und festgestellt, in der Nazizeit gab es so ein Boulevardblatt, der Stürmer, und so ähnlich wie heute auch bestimmte Medien auf Seite 3, gab es dort schon immer Beschäftigung mit, eigentlich relativ überdurchschnittlich und ungewöhnlich für die damalige Zeit, mit sexuellen Aspekten. Und es wurde immer angenommen, dass Juden eine besonders ausschweifende Sexualität hätten. Also so ist, kann man sich auch so ein bisschen die empirische Argumentation vorstellen, weshalb also den beiden Aspekten Sexualität und deren Unterdrückung und Aggression und deren Unterdrückung eine ziemliche Rolle zukommt in diesem Ansatz. Soweit die Annahmen dieses Ansatzes. Der erfreute sich in den 50er und 60er Jahren einer relativ großen Wertschätzung in den Sozialwissenschaften. Und ich persönlich glaube, dass die ganze Sozialpsychologie auch sehr stark profitiert hat von dem, weil die Forscher haben sich sehr verdient gemacht um die Konstruktion bestimmter Fragebögen. Die sogenannte F-Skala wurde damals entwickelt und das hat die empirische Forschung in der Sozialpsychologie sehr stark vorangebracht. Aber heute hat dieser Ansatz in der Mainstream-Sozialpsychologie eigentlich fast keine Anhänger mehr. Und das hat eine Reihe von kritischen Gründen, also eine Reihe von kritischen Argumenten gibt es eben gegen diesen Ansatz, die ich Ihnen kurz bringen will. Erstens, den Ansatz muss man eigentlich als relativ spekulativ bezeichnen. Also die empirische Argumentation ist nicht stringent und lückenlos genug. Zum Beispiel ist gerade das wesentliche Argument, dass der autoritäre Charakter so geworden ist, wie er geworden ist, durch Unterdrückung von Aggression und Sexualität. Dafür gibt es eigentlich keinen stringenten Nachweis. Dazu würde man aus heutiger entwicklungspsychologischer Sicht erwarten, dass eine Längsschnittstudie gemacht ist, wo man dann von Kindesbeinen an bis zum Erwachsenenalter die Leute verfolgt hat und tatsächlich auch nachweist, am besten auch noch in verschiedenen Kulturen, dass diese Unterdrückung eben die kausale Variable gewesen ist. Es gibt da einen Haufen retrospektive Studien, wo man spätere autoritäre Persönlichkeiten befragt hat, wie es dann in der Kindheit war, aber die sind eigentlich methodisch nicht so überzeugend. Zweitens, also ich bin ja so dabei, jetzt die Gründe aufzuzählen, warum der Ansatz heute nicht mehr so viel Anhänger hat. Der Ansatz ist unvollständig. Er kann bestimmte Arten von Vorurteilen gar nicht erklären. Beispielsweise hat Pettigrew in den 50er Jahren in Südafrika während der Apartheid gefunden, dass weiße Südafrikaner häufig starke Vorurteile gegenüber Schwarzen hatten und Schwarze diskriminierten. Wenn man sie aber mit den von Adorno und Kollegen entwickelten Fragebögen untersuchte, dann sind die keineswegs besonders, haben die keineswegs besonders hohe Scores auf dem Wert für Autoritarismus bekommen. Und Pettigrew erklärt das Ganze dann noch mit Nachfolgestudien relativ überzeugend so, dass es nämlich in Südafrika während der Apartheid Teil einer unter Weißen herrschenden Gruppennorm war, dass man bestimmte Stereotype hatte gegenüber Schwarzen, bestimmte Vorurteile. Und es herrschte damals eben sozusagen ein Druck, ein Gruppendruck, diese Stereotype zu teilen. Und wer dazugehören wollte, tat eben praktisch gut daran, diese Stereotype zu bejahen bzw. öffentlich zu äußern. Drittes Argument, warum der Ansatz nicht mehr so zugriffig gesehen wird, ist, es gibt Studien, die sind ganz interessant, dass zumindest einige der Merkmale der autoritären Persönlichkeit relativ kurz nach ein paar Wochen zum Verschwinden gebracht werden können durch gruppendynamische Methoden, durch Selbsterfahrungsmethoden, gruppendynamische Selbsterfahrungsgruppen oder gruppendynamische Workshops. Und das spricht ja nun gegen die Ansicht, dass es so ein stabiles Persönlichkeitsmerkmal gibt und spricht doch ein bisschen eher dafür, dass es soziale Einflüsse durch eine Gruppe gibt, die Leute dazu bringen, Stereotype und Vorurteile zu bejahen. Jedenfalls sollte man das zusätzlich berücksichtigen. Und der Ansatz ist ein bisschen einseitig, weil er im Wesentlichen hauptsächlich auf diese Persönlichkeitsmerkmalidee abhebt. Und viertens gibt es Befunde, dass sich Vorurteile manchmal sehr schnell ändern können, und zwar in Abhängigkeit von Feindseligkeit zwischen Gruppen, also von Intergruppenbeziehungen. Also ganz überzeugend ist da eine Studie, die zeigt, dass die Einstellung der Amerikaner gegenüber den Japanern bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs relativ mittel oder leicht negativ war. Aber dann, direkt nach dem Überfall der Japaner auf die amerikanische Flotte in Pearl Harbor im Jahr 1941, war die amerikanische Einstellung gegenüber den Japanern auf einen Schlag extrem negativ. Und dieser und auch ähnliche Befunde zeigen, dass man eben mit einem Ansatz, der nur auf Persönlichkeitsmerkmale abhebt, wie dieser, und nur auf Annahmen über die Sozialisation der betreffenden Personen nicht so weit kommt, sondern dass man auch die betreffenden Intergruppenbeziehungen berücksichtigen sollte. So. Das gab dann Anlass, sich neue Theorien zu überlegen. Und innerhalb der Sozialpsychologie wurde dann so Anfang der 60er Jahre relativ diskutiert die Theorie des Gruppenkonflikts von Sherrieff. Der empfand die Theorie der autoritären Persönlichkeit als viel zu individualpsychologisch. Also er fand, es ist auch Unsinn, Vorurteile und Diskriminierung allein aus Schicksalen von Individuen erklären zu wollen, sondern solche Phänomene treten erst dann auf, wenn eine ganze soziale Gruppe ein gemeinsames Schicksal erleidet. Also Sherrieff stellt sich das so vor: Negative Vorurteile und Diskriminierung sind Ergebnis eines Konflikts der Interessen der eigenen sozialen Gruppe, der In-Group, mit den Interessen einer anderen sozialen Gruppe, der Out-Group. Solche Interessenkonflikte können sich zum Beispiel auf Ressourcen beziehen wie Besitz von Grund und Boden, auf den Zugang zu Wasser, auf Arbeitsplätze oder andere Ressourcen. Und wenn diese Interessen nicht miteinander verträglich sind, wenn also der Kuchen begrenzt ist, dann, sagt Sherrieff, dann fangen Vorurteile an, virulent zu werden und es gibt feindseliges Verhalten. Dieser Ansatz ist, ich stelle das in Vorlesungen fest, Studierende finden den immer relativ häufig plausibel. Das Problem mit dem Ansatz ist allerdings das folgende. Anfangs hat er gesagt, er bezieht sich auf sogenannte realistische Gruppenkonflikte. Also er hatte so die Idee, man könne auch Gruppenkonflikte objektivieren. Man kann ausmessen, wie viel Land ist da, wie viel kriegt die In-Group, wie viel kriegt die Out-Group. Dann kann man das in Prozenten der Aufteilung berechnen und den Grad des Konflikts irgendwie so objektivieren. Das ist natürlich eine naive Idee. Es gibt viele Konflikte, die lassen sich gar nicht so objektivieren. Zum Beispiel gibt es häufig immer zwischen In-Group und Out-Group das Argument, die Out-Group nimmt uns die Arbeitsplätze weg. Und dieses Argument ist eigentlich gar nicht oder häufig jedenfalls nur sehr schwer zu objektivieren, weil zum Beispiel die Out-Group überhaupt eine ganz andere Qualifikation hat als die In-Group, also die bewerben sich auf andere Arbeitsplätze oder sie sind selbstständig und schaffen dadurch zusätzlich neue Arbeitsplätze. Oder jedenfalls ist es schwierig, hier von Objektivierung eines Konflikts zu sprechen. Deshalb hat dann Sherrieff seine Theorie verwässert und hat gesagt, okay, Konflikt in seinem Sinne ist alles, was die In-Group als Konflikt sieht. Also ein sehr subjektivistischer, psychologistischer Konfliktbegriff. Und das macht die Theorie natürlich irgendwo schwer oder unmöglich zu überprüfen, weil es immer irgendjemanden in der In-Group gibt, der über die Out-Group behauptet, dass die Out-Group da Ressourcen verknappt. Und insofern ist es ein wissenschaftstheoretisches Argument, warum diese Theorie dann nicht mehr groß eine Rolle gespielt hat. Aber in der öffentlichen Diskussion spielt sie natürlich immer noch eine Rolle. An Stammtischen spielt sie eine Rolle. Und es gibt auch in verschiedenen Ländern Gewerkschaftsvertreter, die dieser Theorie offensichtlich anhängen. Auch wenn sie jetzt Sherrieff nicht kennen. Aber die Argumente sind so ähnlich. Also, beides Theorien, die heute keine große Rolle mehr spielen. Und jetzt kommen wir zu den Theorien, die eine Rolle spielen in der heutigen Diskussion. Und die wertvoller sind, die wissenschaftlich überprüfbar sind und die einiges gebracht haben an Ergebnissen. Das ist jetzt hier die Theorie der sozialen Identität von Taschfell und Turner. Diese Theorie will ebenfalls Stereotype und Vorurteile und Diskriminierung gegenüber Fremdgruppen erklären. Sie kommt jedoch völlig ohne die Annahme aus, dass für Vorurteile irgendwelche Konflikte notwendig sind. Das ist radikal und interessant und auch interessant zu sehen, dass sich dieser Ansatz teilweise auch hat bestätigen lassen. Also, nach dieser Theorie haben Individuen, also Sie alle, wir alle, ich auch, jeder von uns eine Tendenz, sich positiv bewerten zu wollen. Das heißt, jeder von uns möchte nach dieser Theorie, abgesehen von depressiven Fällen, aber da haben die sich nicht groß drüber ausgelassen, jeder von uns möchte ein positives Selbstwertgefühl haben. Und zum Teil bezieht man sein Selbstwertgefühl aus individuellen Fähigkeiten, dass man Fremdsprachen sprechen kann oder guten Instrument spielen kann. Aber ein anderer großer Teil des Selbstwertgefühls, sagt diese Theorie, bezieht sich aus der Mitgliedschaft in Gruppen, denen man angehört. Also jemand ist zum Beispiel Schweizer, gehört einer bestimmten Berufsgruppe an oder ist Fan der Südkurve. Und die Theorie nimmt nun an, dass der Betreffende regelmäßig, dass die Betreffenden regelmäßig Wert darauf legen, dass diese Gruppen in der öffentlichen Meinung positiv bewertet sind. Weil er nämlich daraus einen Teil seines Stolzes ableitet. Er kann es nicht gut leiden, wenn diese Gruppen irgendwie negativ bewertet sind oder wenn deren Wert angekratzt wird. Dann gibt es Gegenreaktionen. Und verschärfend nimmt dieser Ansatz jetzt sogar an, dass man nicht nur im Konzert der anderen Gruppen gleich positiv dastehen will, sondern die eigene Gruppe soll positiv distinkt sein. Sie soll positiver bewertet werden, überlegen den anderen Gruppen. Man möchte also, dass die eigene Gruppe besser dasteht. Und diese simple Annahme ist radikal und natürlich auch herausfordernd. Sowas wird dann immer gleich untersucht. Zu dieser Theorie gibt es mittlerweile Tausende von internationalen Studien mit vielen Angehörigen betroffener Minderheitsgruppen, Mehrheitsgruppen, zum Beispiel zu den Beziehungen zwischen Schwarzen und Weißen in den USA, zwischen deutschen und türkischen Einwohnern Deutschlands oder zwischen Katholiken und Protestanten. Es gibt dazu viel Forschung und ich werde gleich noch dann auch sagen, wie die Theorie mittlerweile insgesamt empirisch gesehen wird aus heutiger Sicht. Aber ich will Ihnen mal hier diese Studie kurz präsentieren. Die bezieht sich nämlich genau auf diese Annahme, dass man möchte, dass die eigene Gruppe besser dasteht als eine Fremdgruppe. Das ist eine herausgegriffene Studie. Es gibt viele von denen mit dem gleichen Ergebnis. Dieser Brown hat in den 70er Jahren bei englischen Industriearbeitern folgende Studie gemacht. Er hat Leute aus Produktionsbetrieben, Industriebetrieben, die dieser Werkstattgruppe angehörten, also irgendwas repariert haben, gefragt nach dem wöchentlichen Lohn in Pfund, den sie sich und einer Fremdgruppe zuschreiben würden. Also praktisch, das ist jetzt dann hier für die Befragten, das sind die Befragten. Das ist die In-Group und das ist die Out-Group, die da. Das sind die, die vielleicht irgendwie nicht mit einem blauen Kittel rumlaufen, sondern irgendwie sich wichtig tun und sich als für was Besseres halten, die jedenfalls irgendwie produzieren und entwickeln. Und es sind immer hier Pfundbeträge und es ist der wöchentliche Lohn. Und man fragt, du kannst dich zwischen diesen jeweils Paaren von Auszahlungen für die eine eigene Gruppe und die Fremdgruppe entscheiden. Und was wäre dir das liebste Auszahlungspaar? Und ich meine, wenn man jetzt nach dem absoluten Gewinn guckt, wäre das natürlich lukrativ, weil hier kriegt man am meisten pro Woche. Das ist die höchste Auszahlung pro Woche. Aber er fragte ja, was ist das Auszahlungspaar, was du am besten findest? Und siehe da, eine sehr große Mehrheit hat sich für dieses Paar entschieden. Und das ist jetzt in dieser Studie rausgekommen. Das kommt aber auch mit vielen anderen Stichproben in verschiedenen Ländern raus. Und das ist frappant. Hier verzichtet man also auf einen höheren absoluten Gewinn. Warum wohl? Und das ist dann eben die Annahme und die Erklärung, weil man dann besser dasteht als die Outgroup. Hier würde die Outgroup besser dastehen und das wollen diese Leute offensichtlich nicht. Also ich bringe das jetzt mal nur so als Beispiel. Ich kann das jetzt nicht letztlich zeigen, aber es gibt tatsächlich viel empirisch konsistente Befunde zu dieser Annahme, die eigene Gruppe soll besser darstellen. Und nicht nur in England, die vielleicht sehr sportlich und wettbewerblich sind, sondern auch in verschiedenen anderen Kulturen. Also, aber das nur so als kurzes Blitzlicht zu dieser Studie, zu dieser Theorie. Jetzt wieder ein Versuch von mir zu sagen, wie steht diese Theorie mittlerweile, und es gibt tausende von Studien, mittlerweile empirisch da. Sie steht gut da, aber nur, wenn man bestimmte Differenzierungen vorgenommen hat, und die sind mittlerweile auch von den meisten Anhängern dieser Theorie vorgenommen. Erstens, zeigte sich, dass der ursprüngliche Identitätsbegriff dieser Theorie zu naiv war. Also einfach die Annahme, je stärker jemand identifiziert ist, desto stärker diskriminiert er, desto stärker schreibt er Stereotype zu, schreibt er Vorurteile zu, hat sich so nicht zeigen lassen. Manchmal kam das raus, manchmal kam es nicht raus. Es hat geholfen, dass man dann differenziert hat zwischen verschiedenen Wurzeln von Identität. Und zwar war hilfreich erstmal die Unterscheidung Nationalismus und Patriotismus. Also Nationalismus definiert in dem Sinne unkritische Unterstützung jedweder Art von Aktionen der In-Group. So definieren wir jetzt hier mal Nationalismus. Und Patriotismus bedeutet kritisches Bewusstsein der eigenen In-Group gegenüber und Loyalität. Aber nicht auf Teufel komm raus, alles gut finden, was die In-Group macht. Und wenn man diese Differenzierung macht, sieht man, dann lichtet sich die empirische Unklarheit. Da ließ sich tatsächlich relativ eindeutig bestätigen, dass nationalistische Identifikation konsistent positiv mit Vorurteilen, Stereotypen und Diskriminierungstendenzen gegenüber Immigranten korrelierte. Also nationalistische Identität in diesem Sinne, die ist tatsächlich konsistent positiv mit Vorurteilen und Stereotypen und Diskriminierung gegenüber Immigranten, kulturellen Minoritäten und nationalen Outgroups korreliert. Für patriotische Identifikation wurde aber in der Regel keine Korrelation mit Vorurteilen, Stereotypen und Diskriminierung gefunden. Zweitens differenziert man mittlerweile auch innerhalb dieser Theorie, ob ich das so korrekt auf Deutsch übersetze, weiß ich nicht, aber jedenfalls Ethnic Identity und Civic Identity, also ethnische Identität und bürgerliche Identität. Ethnische Identität bedeutet anzunehmen, dass soziale Kategorien eine tiefe, nicht veränderbare Basis sozusagen durch Vererbung besitzen, durch das Blut weitergegeben werden. Während nach einem Civic Identity Verständnis, also nach einem bürgerlichen Identitätsverständnis, auch Immigranten Mitglieder der Eigengruppe werden können, wenn sie Commitment gegenüber der Eigengruppe zeigen und an ihrem Leben teilnehmen. Und auch dort zeigte sich wieder sehr schön empirisch, dass ethnische Identifikation konsistent mit Vorurteilen, Stereotypen und Diskriminierung korreliert, bürgerliche Identifikation aber nicht. Das heißt, es ist auch so eine gewisse Rehabilitation von Identität. Nicht jede Identifikation mit der In-Group führt zu Vorurteilen, sondern nur diese beiden bestimmten Nationalismus, also nicht nur, aber jedenfalls die auf jeden Fall, Nationalismus und ethnische Identifikation. So, und insofern kann die Theorie also vieles erklären, wenn man diese Differenzierung vornimmt. Und drittens ist jetzt aber im Moment noch so in der wissenschaftlichen Debatte, und nächstes Jahr wird wieder ein großer Kongress der europäischen Sozialpsychologen in Stockholm sein, wo auch die Hälfte aller Vorträge sich auf diese Theorie beziehen wird, debattiert man mittlerweile, ob Stereotype, Vorurteile und Diskriminierung automatisch aus Identifikation folgen oder, und das ist eine vielversprechende neue Richtung, erst dann, wenn die eigene soziale Identität bedroht gesehen wird. Also wenn man aus irgendwelchen objektiven oder psychologischen oder soziologischen oder durch Medien hervorgerufenen Gründen denkt, die Identität der eigenen Gruppe sei bedroht. Also da gibt es dann eben die zwei Lager. Die ursprüngliche Theorie sagt, das ist praktisch automatisch. Wer sich identifiziert, fängt an, andere drücken zu wollen, damit die eigene Gruppe besser aussieht. Und diese neuere Richtung sagt eben einfach nein. Das passiert erst, wenn die eigene Identität bedroht gesehen wird. Und die Social Identity Theorie sieht also im Wesentlichen zwei Arten von Bedrohung der eigenen Identität. Erstens die Distinktheit, also wenn die Distinktheit der eigenen Gruppe in Frage gestellt ist, also wenn man das Gefühl hat, die Fremdgruppe ist uns zu ähnlich hinsichtlich Sprache und Kultur. Wir unterscheiden uns ja gar nicht mehr. Wo ist eigentlich der Unterschied? Wo sind wir noch erkennbar? Wo gehen wir unter in der anderen Identität? Und eine andere Art von Bedrohung, die von dieser Theorie gesehen wird als so bedrohlich, dass dann mit Stereotypen und Vorurteilen reagiert wird, ist die Bedrohung des Selbstwertgefühls der Eigengruppe durch die Fremdgruppe. Also wenn die Eigengruppe das Gefühl hat, die Fremdgruppe, die finden uns schlecht, minderwertig, verachten uns, achten uns nicht genug, dann ist das ebenfalls eine Art Bedrohung. Okay, insofern sage ich jetzt mal ziemlich salopp, ich kann da nicht leicht tausende von Studien zusammenzufassen, wenn man diese Differenzierung vornimmt, sieht die Theorie der sozialen Identität empirisch recht gut aus. Steht gut da. Aber Es gibt eine Theorie, die möglicherweise noch sehr viel zusätzlich oder darüber hinaus beizutragen hat zur Erklärung von Stereotypen, Vorurteilen und Diskriminierung. Das ist die sogenannte Integrated Threat Theory, also die Theorie, in der man versucht hat, verschiedene Bedrohungsarten zu integrieren. Und davon will ich jetzt kurz sprechen. Das ist eine Theorie, die geht davon aus, dass negative Einstellungen gegenüber der Fremdgruppe aus der Tatsache resultieren, dass man sich von der Outgroup bedroht sieht. Und da werden jetzt vier verschiedene Arten von Bedrohung unterschieden, die so ein bisschen anders gelagert sind als die Arten von Bedrohung, die ich eben erwähnt hatte. Also bei der Social Identity Theory hatte ich ja erwähnt, Bedrohung des Selbstwertgefühls und Bedrohung der Distinktheit. Hier sind die angenommenen Kausalfaktoren, die also Stereotype in Gang bringen, diese vier Arten von Bedrohungen. Realistische Bedrohungen sind nach der Integrated Threat Theory Bedrohungen der Existenz der In-Group, also zum Beispiel durch Krieg oder Bedrohungen der politischen oder ökonomischen Bedeutung oder des physischen oder materiellen Wohlergehens der In-Group. Das sind also hier wahrgenommene realistische Bedrohungen. Realistisch, da kann man sich wieder darüber streiten, wissenschaftstheoretisch, was ist jetzt schon wieder realistisch und lässt sich das genau überprüfen. Jedenfalls, diese erste Gruppe von Bedrohungen bezieht sich darauf, dass man hier eben fürchtet, es könnte die ökonomische oder die politische Bedeutung oder die Existenz gerade in Group bedroht sein durch die Fremdgruppe. Das ist eigentlich eine Parallele zur Theorie des Gruppenkonflikts von Scherif. Da sehe ich so eine gewisse Herkunft dieser Ansicht. Dann ganz wesentlich aber symbolische Bedrohung. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass sich eine Eigengruppe schon allein durch die Tatsache bedroht sieht, dass eine Fremdgruppe andere Normen hat, andere Wertvorstellungen. Selbst wenn die jetzt nicht kämpferisch vorgetragen werden, sondern die Theorie nimmt an, dass allein die Existenz einer Gruppe, die bestimmte Dinge anders macht, anders sieht, anders isst, anders feiert, andere Gebräuche hat, schon eine potenzielle Bedrohung der eigenen In-Group darstellen könnte, weil die Tatsache, dass sie es anders machen, könnte ja bedeuten, dass wir es falsch machen. Ja? Das sind hier die symbolischen Bedrohungen. Eine dritte Art von Bedrohung, das sind negative Stereotype über die Fremdgruppe. Also zum Beispiel insbesondere Erwartungen über negatives, unerfreuliches oder bedrohliches Verhalten der Outgroup. Also zum Beispiel, die könnten ja unfreundlich sein oder arrogant oder es könnten ja schlimme Raser sein oder ein Urlaubsland könnte gefährlich sein. Also praktisch, die Bedrohung resultiert hier daraus, dass man Stereotype hat, die gefährliches Verhalten dieser Outgroup erwarten lassen. Und die letzte Art von Bedrohung versteckt sich hinter dem Begriff Intergruppenangst, Intergroup Anxiety, und bedeutet, dass man sich unwohl fühlt in Interaktionen, in Face-to-Face-Interaktionen mit diesen Leuten von der Fremdgruppe. Man befürchtet mancherlei, zum Beispiel, dass sie arrogant sein könnten, unfreundlich oder einen lächerlich machen könnten, oder man ist beispielsweise nicht in der Lage, die Sprache dieser Leute perfekt zu sprechen, sucht danach Worten und dann fühlt man sich irgendwie beschämt. Diese Art Bedrohung, wenn man es Bedrohung nennen will, ist hier unter dem Stichwort Intergruppenangst aufgelistet. Gut, bevor ich jetzt dann zu unserer Studie komme, nochmal eine Zusammenfassung. Also es gibt eine gewisse Parallele dieser Theorie zur Theorie der sozialen Identität. Zum Beispiel das Konzept der symbolischen Bedrohung ist eigentlich sehr ähnlich wie diese, überhaupt die Annahme, dass die eigene Identität eine wichtige, schützenswerte Größe ist und wenn die bedroht ist, dass es dann Gegenreaktionen gibt. Außerdem ist auch die Idee hier, dass es um wahrgenommene realistische Bedrohungen geht, natürlich, das ist wiederum ein Zugeständnis oder eine Parallele zu dieser Theorie des Gruppenkonflikts von Scherif. Und insofern verspricht diese Theorie auch theoretisch, sie ist eine gewisse Integration früherer Vorstellungen. Nimmt also frühere Vorstellungen auf. So, und wie steht es wiederum mit deren empirischer Bestätigung? Die ist insgesamt sehr gut bestätigt, wenn man als Kriterium für Bestätigung annimmt, dass mindestens eine von diesen Bedrohungsarten immer irgendwie als Korrelat von Stereotypen, Vorurteilen und Diskriminierung in der betreffenden Studie nachgewiesen werden konnte. Und das ist nämlich so. Also in vielen internationalen Studien, natürlich überwiegend kann man sich vorstellen, wo Sozialwissenschaftler ihre Daten erheben, in westlichen Kulturen, konnte man zeigen, dass Stereotype, Vorurteile, Diskriminierung immer mindestens eine von diesen Bedrohungsarten als Korrelat hatten. Und dann neigt natürlich diese Theorie dazu, das auch kausal zu interpretieren. Die Theorie neigt dazu anzunehmen, dass weil diese Bedrohungen wahrgenommen wurden, dass man dann anfängt, die Outgroup zu diskriminieren. Also im Wesentlichen gibt es dafür korrelative Belege, aber mittlerweile auch ein paar kausale, also experimentelle Belege. Das heißt, es gibt tatsächlich Studien, in denen die Versuchsteilnehmer sozusagen vor Szenarien gesetzt wurden, die in unterschiedlichem Maße solche Bedrohungen kognitiv zugänglich gemacht haben. Das heißt, die Leute wurden dazu gebracht, überleg dir doch mal, wie ist das eigentlich, wenn die ganzen Chinesen hierher kommen und so weiter, oder versus harmlose Szenarien. Dann konnte man experimentell zeigen, dass diejenigen, die kurzfristig situativ unter diese verschiedenen Bedrohungen gesetzt wurden, tatsächlich hinterher sich mehr vorurteilshaft geäußert haben als vergleichbare Kontrollgruppen. Also auch kausale experimentelle Belege gibt es für diese Annahmen. So, das war jetzt mal so ein Schnelldurchgang durch vier, würde ich mal sagen, die vier wichtigsten sozialpsychologischen Theorien und auch gleichzeitig ein Durchgang durch die Geschichte der Sozialpsychologie. Die ist ja, wie gesagt, noch gar nicht besonders alt, 70, 80 Jahre. Und auch in chronologischer Reihenfolge diese Theorien. Und ich habe auch jeweils versucht zu zeigen, warum man ältere Theorien heute nicht mehr so schätzt und bestimmte Theorien also heute keine große Rolle mehr spielen. So, und jetzt komme ich zu einer Studie, die Nadja Konzen im Wesentlichen gemacht hat. Und da geht es um Vorurteile gegenüber Muslimen in der Schweiz. Und wir haben im Januar 2010, also es ist eine relativ neue Studie, in der Deutschschweiz für diese Studie Daten gesammelt zum Thema Einstellungen gegenüber Muslimen. In der Studie sollten die Theorie der sozialen Identität geprüft werden und die Integrated Threat Theory. Das war eine Online-Studie, auf die die Interessenten auf verschiedenen Webpages aufmerksam gemacht wurden. Zum Beispiel die Webpage des Tagesanzeigers. Ich mache es kurz, ungefähr 3.400 Personen sind irgendwie mal auf diesen Link gegangen. Manche haben dann aber das Interesse verloren. Effektiv dabei geblieben sind 1.120, die diese Befragung komplett, also bis zur letzten Frage, beendet haben. Also ein gewisser Schwund, aber trotzdem eine stattliche Menge von Leuten, die übrig geblieben sind. Und das ist so die Basis der Daten, die ich Ihnen jetzt gleich zeigen werde. 1.100 Personen. Die Befragung dauerte ungefähr 15 Minuten. Das Alter der Teilnehmer variierte zwischen 15 und 86. Mittelwert war ungefähr 42 Jahre. Noch ein bisschen was zur Demografie. Überwiegend Männer, also ungefähr 70% waren Männer. Wir haben den Befragten natürlich Anonymität zugesichert und auch eingehalten. Wir haben einige wenige muslimische Teilnehmer gehabt, also die Religion wurde abgefragt und die sind willkommen gewesen, aber in der Auswertung natürlich ausgeschlossen gewesen, weil wir wollten ja wissen, was sind die Einstellungen gegenüber den Muslimen als Outgroup. Deshalb wurden diese Leute nicht in die Auswertung einbezogen. Und wir haben nun verschiedene Konstrukte, sagt man, also verschiedene wichtige Begriffe dieser beiden Theorien, Identität, Art der Bedrohung und so weiter, haben wir operationalisiert durch verschiedene Items, also Fragen, siebenstufige Fragen, wo man immer Stimme zu, lehne ab und so weiter sagen sollte. Ich zeige Ihnen mal ein paar Beispiele. Also entsprechend den wichtigen Begriffen dieser Theorie haben wir zum Beispiel die realistische Bedrohung mit einem solchen Item operationalisiert. Ich muss dazu noch sagen, jedes dieser Konstrukte wurde durch eine Mehrzahl von Items operationalisiert, um eine zuverlässige Messung zu gewinnen. Also letztlich wurde immer darauf geachtet, möglichst mehrere, damit man dann den Mittelwert bilden kann oder sowas Ähnliches, was dem Mittelwert entspricht. damit nicht ein Ausrutscher hier, ein Missverständnis bei dem Item dann irgendwie gleich die ganze Untersuchung kippt. Das, was ich Ihnen hier zeige, ist immer das Item, was sich nach verschiedenen Faktorenanalysen, Regressionen und so weiter als das prototypischste Item für dieses Konstrukt herausgestellt hat. Also jetzt zum Beispiel realistische Bedrohung. Passt gut zu dem, was ich Ihnen vorhin gesagt habe. Hier kann man sich dazu äußern, ob man findet, dass die einen zu großen wirtschaftlichen Einfluss in der Schweiz haben. Stimme voll und ganz zu, stimme gar nicht zu und so weiter. Dann symbolische Bedrohung. Als das prototypische Item hat sich das herausgestellt. Typisch eben sozusagen. Die haben andere Moralvorstellungen und das wird als Konkurrenz zu den eigenen gesehen. Distinktheitsbedrohung, also das ist diese Bedrohung, die aus der Theorie der sozialen Identität stammt, nicht aus der Integrated Threat Theory, hat auch nichts gebracht in dieser Studie, wahrscheinlich weil die beiden Gruppen zu verschieden gesehen werden. Aber wir wollten es berücksichtigen. Ich denke, das wäre mehr ein Thema in der Untersuchung zwischen Schweizern und Deutschen. Die wichtigen Unterschiede zwischen der Schweizer und der muslimischen Bevölkerung werden nicht respektiert. Also da konnte man sagen, da werden irgendwie die Grenzen verwischt, wo ist da noch die klare Grenze zwischen denen und uns? Dann negative Stereotype. Das ist entsprechend wieder der Theorie Integrated Threat Theory. Da wurde Gelegenheit gegeben, sich kritisch oder nicht kritisch zu äußern gegenüber Muslimen. Und das ist so ein Item, wo zum Beispiel eine relative Zahl sich kritisch geäußert hat hinsichtlich der wahrgenommenen Kompetenz von Musliminnen und Muslimen. Ich muss dazu sagen, wegen des Interesses an internationaler Vergleichbarkeit haben wir fast kein Item selber erfunden, sondern streng darauf geachtet, Fragebögen zu nehmen aus anderen internationalen Untersuchungen und die dann übersetzt auf Deutsch mit einer Rückübersetzung, damit man dann auch diese Ergebnisse irgendwie auch vergleichen kann mit englischen Studien oder deutschen Studien. Die sind sowieso, aber die meisten deutschen Studien sind sowieso mit angloamerikanischen Fragebögen gewesen und haben die Items dann auch übersetzt. Negative Emotionen. Das ist dieser Bereich Kontakt mit weder noch. Ich weiß nicht, was ich falsch mache, aber okay. Ja, also ich bin auch bald fertig eigentlich. Wahrscheinlich haben wir es. Also das ist dieser Bereich Intergruppenangst. Wir haben natürlich jetzt nicht tatsächliche Kontakte abfragen können, weil eine Vielzahl der Befragten überhaupt keine Kontakte hatten, sondern wir haben es hypothetisch abgefragt. Wie würden sie sich fühlen, wenn sie Kontakt hätten? Und da kann man dann eben sagen, da würde ich mich unwohl fühlen oder ich würde nicht wissen, was jetzt tun, wie reagiert der, welche Gesprächsthemen findet der interessant und so weiter. Und dann eben, das nennen wir jetzt, das ist unsere Operationalisierung für Diskriminierung. Natürlich kann man in so einem Fragebogen kein tatsächliches diskriminierendes Verhalten erfassen. Deshalb sprechen wir hier von Tendenzen. Also wie würde man zum Beispiel abstimmen, wenn es um solche Fragen ginge? Dann aber auch nicht muslimisch speziell, sondern überhaupt gegenüber Immigranten. Das sind Operationalisierungen dafür, ob man denen gegenüber negative Verhaltenstendenzen zeigen würde. Und dann hier überhaupt negative Einstellungen oder relativ synonym dazu gebrauchen wir in der Sozialpsychologie das Wort Vorurteile. Solche ziemlich Hardcore-Items, das hat sich als das Prototypische herausgestellt übrigens, ob man diesen Leuten gegenüber Verachtung zeigt oder nicht zeigt oder ob man denen gegenüber positive Einstellungen zeigt. Und dann jetzt am Schluss noch haben wir auch diese Dinge abgefragt, zum Beispiel Nationalismus. Ist meine Identifikation nationalistisch basiert oder ist sie einfach mehr patriotisch basiert? Und dann haben wir noch dieses Item drin gehabt, was sehr gewöhnungsbedürftig ist und auch an die Nazi-Terminologie natürlich erinnert, aber korrekt übersetzt aus einer englischen Vorlage. Das nennen wir Essentialismus oder ethnische Identifikation. Also das sind Leute, die sagen, man kann nicht Schweizer werden, sondern man ist es durch die Eltern. Und das wäre jetzt so ein Item dafür. Okay, Und jetzt hier zeige ich Ihnen oder leite ich Sie durch eine komplexe Darstellung, die aber eigentlich ganz einfach zusammengefasst werden kann. Das heißt, wir haben eine statistische Methode angewendet, die heißt Strukturgleichungsanalyse. Und da macht man Folgendes. Man schaut sich die Korrelationen an zwischen verschiedenen Items, Operationalisierung von Konstrukten und stellt bestimmte Hypothesen auf über das Muster. Man steckt also zum Beispiel die Hypothese rein, schauen wir doch mal, ob die Theorie der sozialen Identität bestätigt wird oder die Integrated Threat Theory und schaut dann, ob die empirisch gefundenen Korrelationsmuster mit diesen Hypothesen konsistent sind, verträglich sind. Das ist natürlich kein kausaler Beweis. Das Ganze ist nur eine Querschnittstudie, aber immerhin, man kann schon mal sozusagen Hypothesen, die ganz daneben liegen, kann man aussortieren, weil für die wird man keine Konsistenz mit dem Korrelationsmuster finden. Also was ich Ihnen jetzt zeige, ist einfach nur, dass bestimmte Aspekte der Daten sehr gut verträglich sind mit den beiden Theorien Integrated Threat und Social Identity. Und das müsste man jetzt natürlich dann noch weiter überprüfen, ob sich das wieder replizieren lässt und dann am besten auch hinterher noch kausal replizieren lässt. Also, was haben wir gemacht? Wir haben hier drei Ebenen. Das ist die Ebene der Verhaltenstendenzen. Würde man Muslime diskriminieren, Migranten diskriminieren? Hat man negative Einstellungen oder positive Einstellungen denen gegenüber? Das ist also sozusagen das, was dann am ehesten verhaltensrelevant wird und was die Minorität am ehesten stört, wenn es negativ ausfällt. Dann eine Ebene davor, sozusagen die Annahme ist, dass das eine kausale Ebene davor liegt. Und es wird in den Theorien angenommen, dass das mögliche potenzielle kausale Einflüsse sind auf diese abhängigen Variablen. Also hier sehen Sie die Arten von Bedrohung der realistischen, der Integrated Threat Theory. Hier, das sind diese Intergruppenangst. Dann negative Stereotype. Und hier ist noch Distinktheitsbedrohung. Also das ist diese Art von Bedrohung aus der Theorie der sozialen Identität. Also hier ist praktisch die Bedrohungsebene, verschiedene Arten, sämtliche Arten von Bedrohung, die man in der Literatur unterscheidet. Und hier ist jetzt die Ebene der Identität. Das heißt, hier sehen Sie sozusagen am stärksten Anleihen bei der Theorie der sozialen Identität, aber nicht mehr gut erkennbar. Das, was hier Nationalismus heißt, ist also die Basis der eigenen Identität, die dafür ist, die eigene Gruppe ist sowieso die beste, die anderen sind alle schlecht. Das ist diese Idee, man kann nicht Schweizer werden, sondern man ist es durch Vererbung. Und das ist diese eher, was ich vorhin als Patriotismus bezeichnet habe, diese eher loyale, aber entspannte Art, sich mit der eigenen Gruppe zu identifizieren. So, und Sie sehen, da sind bestimmte Hypothesen drin. Die Haupthypothese ist die, dass die proximalen Prädiktoren, also sozusagen die am kausal am nächsten dran liegenden für Diskriminierung und für unfreundliche Vorurteile, die ganzen Bedrohungsarten sind. Und weiter entfernt im Hintergrund diese ganzen Identitätsarten. Wir haben das auch umgedreht, mal versucht zu schauen, ist das Muster besser erklärbar, wenn man diese Bedrohungsarten nach hier setzt und die Identitätsarten nach da. War aber nicht so. Das heißt, hier steckt schon eine datengeleitete Anordnung drin. Es ist besser, diese Daten lassen sich besser so erklären, dass dieses die Hintergrundvariablen sind, die dann teilweise die Bedrohungsarten beeinflussen und dass die Bedrohungsarten diejenigen sind, die am direktesten dann diese Diskriminierungstendenzen erklären. Und dann haben wir noch verschiedene andere Hypothesen getestet. Also dieses Muster konvergiert eigentlich am besten. So, und jetzt schauen wir uns das mal an, weil es nämlich viele Informationen enthält. Aber auf jeden Fall kann man hier schon mal sehen, diese realistische Bedrohung und symbolische Bedrohung, die sind tatsächlich bedeutsame Prädiktoren. Also immer wenn hier so ein Pfadkoeffizient, so ein Beta dran steht, wenn da ein Pfeil ist, bedeutet das, dass diese Art von Bedrohung einen Einfluss ausübt. Also je mehr Bedrohung wahrgenommen wird, desto mehr Diskriminierungstendenzen von Muslimen wird gezeigt und desto mehr Diskriminierung von Tendenzen von Migranten. Und je mehr symbolische Bedrohung gesehen wird, das Gleiche. Ja? Also kann man schon mal einen Strich drunter machen, sprich für die Integrated Threat Theory, Leute in dieser Stichprobe, die die Schweiz und sich selber bedroht gesehen haben, entweder materiell, ökonomisch oder hinsichtlich der kulturellen Gebräuche dieser anderen Gruppe, neigen eher zur Diskriminierung als Leute, die sich weniger bedroht gesehen haben. Interessant ist, die Distinktheitsbedrohung spielt hier überhaupt keine Rolle. ist aber das, was ich vorhin schon andeutete. Ich denke, das wäre interessant, jetzt eine Studie hinterherzuschieben zwischen Schweizern und Deutschen. Und da würde das sicher ein besserer Prädiktor sein, weil man da eine größere Ähnlichkeit hat zwischen Sprache, Kultur und so weiter. So, negative Stereotype ist auch ein Prädiktor. Also je mehr negative Stereotype über die Fremdgruppe herrschen, dass sie gefährlich sind, unsicher sind, dass man sich in Acht nehmen muss vor denen, desto weniger positive Einstellungen. Und dann auch dieses bisschen so dieses Intergruppenangst. Je weniger die Leute sozusagen hier positive Emotionen haben, desto höher sind ihre negativen Einstellungen. Und je mehr sie positive Emotionen haben, desto positiver sind ihre Einstellungen. So, und falls Sie das Ganze jetzt komplex finden oder noch trivial, hier, dieser Punkt ist bemerkenswert. Diese Identitätsvariable, im Wesentlichen spielt die Musik hier bei dem Nationalismus. Dieser Nationalismus hat Pfeile zu allen Arten von Bedrohung. Also praktisch Nationalisten würden nach diesem Korrelationsmuster diejenigen sein, die sich maximal bedroht sehen, auf allen Facetten der Bedrohung, die diese beiden Theorien unterscheiden, sind alles Beziehungen und auch alles positive Beziehungen. Nationalisten sehen sich mehr realistisch bedroht, mehr symbolisch, mehr in der Distinktheit, haben negative Stereotypen, weniger positive Emotionen und mehr negative Emotionen, wenn sie sich vorstellen, mit Muslimen Kontakt zu haben. Dagegen diese eher harmlose, entspanntere, patriotische Identifikation, die hat eine andere Art von Wirkung. Also je höher die ist, desto weniger fühlen die Leute sich realistisch bedroht und desto weniger haben sie negative Stereotype und desto mehr haben sie positive Emotionen. Die funktioniert also völlig anders. Und insofern kann man hier noch vieles andere drin sehen. Mein Resümee dieses Datenmusters ist das folgende. In dieser Stichprobe im Januar in der Deutschschweiz erhoben, dass realistische und symbolische Bedrohungen bedeutsame Prädiktoren sind für negative Verhaltenstendenzen gegenüber Muslimen, dass ein Mangel an positiven Emotionen gegenüber Muslimen bedeutsamer Prädiktor ist für Vorurteile und dass Nationalismus ein bedeutsamer Prädiktor ist für alle Arten von Bedrohung, während dieser Patriotismus ganz anders funktioniert und nicht in der gleichen Richtung wirkt. Und natürlich kann man sagen, was bringt das Ganze uns jetzt? Einiges davon hat man schon vorher geahnt, aber jedenfalls ist das natürlich auch, man retrospektiv weiß man es immer besser, aber diese Daten haben einen bestimmten Erkenntniswert. So eine Studie gab es bisher nicht in der Deutschschweiz und es gab auch nicht die eindeutige Erkenntnis, die man hieraus folgern kann, dass diese Bedrohungsarten wirklich vorgelagert sind in der Kette zu diesen Diskriminierungstendenzen und die Identität sich eher dahinter versteckt. Ein Anhänger der Theorie der sozialen Identität hätte gesagt, na, das ist viel wichtiger und muss hier sein. Das hat sich aber nicht zeigen lassen. Also offenbar ist es eines der wesentlichen Themen, was in der Deutschschweiz, in dieser Stichprobe, die überhaupt nicht repräsentativ sein muss, das kann man gar nicht, den Anspruch haben wir auch gar nicht, ist jedenfalls in dieser relativ großen Stichprobe wahrgenommene Bedrohung und besonders problematisch ist das, wenn das von diesen Leuten kommt. Das war das, was ich jetzt sagen wollte.
Ja, vielen Dank, Klaus Jonas. Ich denke, es gibt Fragen, Nachfragen, Einwände, Stoff zur Diskussion jedenfalls. Wem darf ich das Wort geben? Michael.
Ich tue mein Bestes. Ja, schönen Dank. Ich habe gleich eine Frage zum Essentialismus. Der spielt eben in Ihrer Untersuchung überhaupt keine Rolle. Das kann man ja erstmal erfreulich finden. Aber wie schließen Sie aus, dass das überhaupt nicht öffentlich zugegeben wird? Und dass diejenigen, die eben doch einem solchen Essentialismus anhängen, das zwar tun, aber sagen, ja, das ist öffentlich heikel, sag das mal lieber nicht in der Situation, weil das vielleicht politisch nicht korrekt ist oder weil man so etwas eben nicht in bestimmten Zusammenhängen sagt. Wie gehen Sie damit um?
Vielen Dank für die Bemerkung. Das ist tatsächlich eine Interpretation, dass das sozusagen deshalb hier nicht bedeutsam wurde, weil die Leute so sensibel sind, dass sie merken, oh, das gebe ich mal lieber nicht zu, obwohl ich die Meinung habe. Das ist das Problem von Self-Reports. Da kann ich also gar nichts dagegen sagen. Aber eine andere Möglichkeit ist eine harmlosere Interpretation. Wir haben das Gefühl, dass dieser Essentialismus teilweise schon aufgehoben ist und sehr eng korreliert ist mit dem Nationalismus. Und im Nationalismus schon solche Tendenzen drin sind. Da sind auch essentialistische Items von der Tendenz her drin im Nationalismus, sodass die ganz extremen essentialistischen Items mit Blut und Boden dann überhaupt keine Rolle mehr spielen.
Darf ich da eine Anmerkung machen? Möglicherweise ist auch die aus dem Englischen und aus anderen Sprach- und Kulturräumen übersetzte Frage nach dem Blut in der Schweiz die falsche Frage. Ja. Wenn man nach den Bergen gefragt hätte oder nach der Geschichte, wäre wahrscheinlich die Antwort anders ausgefallen. Ja. Weil Schweizer identifizieren sich nicht über den Signifikanten des Blutes. Ja.
Ich hätte eine Frage nach der Methode dieser empirischen Sortierleistung von Klassifikationen. Ich meine, wenn das dann datengeleitet dargestellt wird, diese Korrelationsmuster, da sind ja mal Annahmen drin, was wird abgefragt. Und jetzt könnte man sagen, wieso fragt man eigentlich nach Muslimen und Schweizern? Also man könnte sagen, das ist typische Kategorienverwechslung. Zum Beispiel in Frankreich, wo man eine sehr starke Assimilationspolitik mit Verleihung von Bürgerrecht betreibt, da sind eben viele Muslime Franzosen. Mhm. Ergo wird da eigentlich bereits eine bestimmte Ausschließung reingedacht, die ziemlich massiv sein kann, oder? In der Ausgrenzung von bestimmten religiös definierten Gruppen aus einem nationalen Kollektiv. Also das heißt, die Untersuchungsanlage hat dann schon eine ziemlich starke Wertladung. Und wie kriegen Sie die wieder raus? Oder ist das überhaupt bewusst, ist das im Research Design mitreflektiert oder ist das einfach so etwas, was man fast aus dem Volksmund übernimmt? Ja, es gibt halt Schweizer und Muslime. Ich meine, das ist ja das Problem, dass wir so reden.
Ja, das ist ein guter Punkt. Wir haben versucht, den Fragebogen operational zu gestalten, pragmatisch. Das heißt, leicht verständlich. Und wir haben auch erklärt, was mit Muslimen und Musliminnen gemeint ist. Und dass das auch eingebürgerte Schweizer sein können, aber die diese Religion haben. Also wir haben schon versucht, im Eingangstext des Fragebogens ein bisschen zu differenzieren. Aber dann sind wir natürlich bei diesen beiden einfachen Begriffen geblieben. Mit der Begründung, dass man so eine Befragung nicht übermäßig komplizieren kann. Und das ist einfach, würde ich sagen, im Alltagsdiskurs sind das die beiden Begriffe, die eine Rolle spielen. Das sind ja jetzt keine künstlichen Begriffe von uns, sondern die kommen vor. Aber richtig, entsprechend des Themas der Veranstaltungsreihe ist das schon eine gewisse Ausgrenzung. Es separiert schon die beiden Gruppen, vielleicht akzentuiert den Unterschied durch die Art der Befragung stärker, als es bestimmte tolerante Leute schon wahrnehmen würden. Das gebe ich zu, ja.
Ja. Ja, Klaus, ich habe eine Frage, die sich eher vielleicht auf das Konstrukt bezieht, den sozialpädagogischen Ansatz. Ich finde, die Stärke von Adorno und Kolleginnen und Kollegen damals, das muss man doch sagen, war doch, dass sie versucht haben, eigentlich eine auch genetisch-sozialpsychologische Erklärung für ein Phänomen zu liefern. Was ich jetzt hier ein bisschen bei dieser Studie vermisse oder vielleicht auch bei den neueren ist, dass eigentlich die Erklärung, warum man Vorurteile hat, dass das so ein bisschen aus der Luft kommt, sage ich mal, Nationalismus, Patriotismus. Ich finde es schon gar nicht so einfach, das klar auch, sagen wir mal, auch zu definieren und abzugrenzen und so. Und da würde ich eigentlich sagen, hat doch die alte sozialpsychologische Theorie, wenn sie auch sehr spekulativ war, immerhin versucht, auch eine Art, eine auch Erklärung mitzuliefern. Und die ist für mich ein bisschen in diesem Ansatz nicht mehr so sichtbar.
Ja, würde ich hier völlig zustimmen. Das ist tatsächlich so. Dieser Ansatz von Adorno und Kollegen hat den Aspekt der Sozialisation des Kindes zum vorteilsbehafteten Erwachsenen im Fokus und das haben diese ganzen anderen Ansätze nicht. Und das ist der große Vorteil dieses ersten Ansatzes. Aber trotzdem ist er wiederum mit so anderen Schwächen behaftet, von denen ich auch einige angedeutet habe. Weshalb wahrscheinlich die beste aller Welten wäre, wenn man diese auch das noch in die Integrated Threat Theory reinnimmt, diesen Aspekt. Es ist ja auch so, vielleicht muss ich das nochmal klarstellen, diese vier Ansätze sind keinesfalls logisch inkompatibel, teilweise, aber eigentlich im Großen und Ganzen könnte man die auch miteinander integrieren. Ja? Und das ist eine Entwicklung, die ich in der gesamten Sozialpsychologie beobachte. Die Autoren einer Theorie stellen ihre Theorie immer so dar, ausschließlich, und der Rest wird nicht wahrgenommen, wird ignoriert. Aber eigentlich müsste man eine integrierte Theorie basteln, in der diese früheren Ansätze alle aufgehoben sind. Aber wie gesagt, meiner Ansicht nach ist das Unglückliche gewesen an diesem Ansatz, dass er ein Kind seiner Zeit war. Die Sozialpsychologie, die Psychologie war in den Ende 40er, 50er Jahren noch dermaßen unterentwickelt. Da gab es nur zwei riesige theoretische Strömungen in der Psychologie, den Behaviorismus und die Psychoanalyse. Das war auch so ein Schwarz-Weiß-Denken. Und dann hat man eben sich bei der Psychoanalyse bedient und die ganzen entwicklungspsychologischen Erkenntnisse, die sind damals noch nicht bekannt gewesen, auf die sollte man jetzt heute wieder dann zugehen.
Ja, die erste Frage nach der Definition von Muslimen ist schon so halb beantwortet. Und die zweite Frage bezieht sich auf, wie Sie Nationalismus und Patriotismus voneinander abgrenzen. Für mich landläufig ist es so fast synonym.
Also die werden als synonym von Ihnen gesehen, oder die Gefahr ist, dass sie Synonyme sind. Und das war ja offensichtlich auch implizit die Annahme der Social Identity Theory am Anfang, als sie daherkam. Aber mittlerweile gibt es eben, wenn man sich die Items anguckt, die diese Leute bejahen, ja, sind das ganz unterschiedliche. Da ist immer bei den nationalistischen Identifikationen ist immer was Pejoratives dabei. Die anderen sind schlecht, wir sind überlegen, vergiss die andere Kultur, braucht man nicht lange drüber reden. Während da ist immer sozusagen die Relation drin. Wir im Vergleich zu den anderen oder die anderen im Vergleich zu uns. Und bei den patriotischen Items ist mehr so einfach der Fokus nur die In-Group, dass man sich Gedanken macht über die In-Group, dass man irgendwas wertschätzt, aber nicht in einem relativen Schlechtermachen der anderen Gruppe. Das ist ein ganz klarer Unterschied in den Items.
Sie reden immer von Gruppen und könnte es auch sein, dass man jetzt keine Gruppe angehören will und dass es vielleicht jetzt stärker wird mit der Zeit, oder? Weil sobald es eine Gruppe gibt, gibt es ein Problem.
Ja, ist ein guter Punkt. Also die Definition des Begriffs Gruppe ist sozusagen eines der größten Probleme in der Sozialpsychologie. Da gibt es so viele verschiedene Definitionen, die allesamt nichts taugen, sodass die im Moment operationale Definition von Gruppe ist, eine Gruppe ist, wenn jemand sich einer bestimmten Gruppe zugehörig fühlt. Ja? Also eine ganz zirkuläre im Grunde und ganz softe Definition. Also Gruppe ist schon, wenn Sie denken, ich bin da in der und der Wohngemeinschaft und wir sind füreinander wichtig, oder habe eine bestimmte Nationalität oder bin in einer bestimmten Kohorte im Studium. Ja? Also im Grunde ist der Gruppenbegriff dadurch so aufgeweicht worden, dass alles eine Gruppe sein kann. Sogar die Gruppe der Männer. Die Social Identity Theory geht so weit zu sagen, die Menge der Männer ist schon eine Gruppe, weil man damit auch identifiziert sein kann. Es gibt Männergruppen, es gibt Frauengruppen. Das zeigt ja, dass das wichtige Entitäten sind für die Betreffenden, mit denen sie dann anfangen, sich, also jetzt nicht nationalistisch, aber jedenfalls stark zu identifizieren. Es eignet sich eigentlich jede Menge, jedes Merkmal, das mehrere Leute haben, als Basis für Identifikation. Das ist eine der radikalen Ansichten der Social Identity Theory. Und Sie sehen ja zum Beispiel Südkurve, diese Leute, das ist für die nicht trivial, sondern ein ganz wichtiger Bestandteil ihrer Identität.
Ja, ich habe noch mal eine Nachfrage zur Integrated Threat Theory. Und zwar, weil Sie gesagt haben, dass die, glaube ich, relativ gute Ergebnisse empirisch erzielt habe. Und Sie haben dann erwähnt, dass einer dieser vier Faktoren oder Parameter, den Sie dann korreliert haben mit der Entstehung von Vorurteilen oder Stereotypen, also wäre vielleicht ganz gut, wenn Sie es noch mal zeigen könnten, also dass wenn einer dieser Parameter oder Faktoren mindestens zutrifft,
ja,
dass dann eben diese Vorhersagemöglichkeiten relativ gut sind. Jetzt habe ich mich nur gefragt, also es geht ja um die Erklärung von Vorurteilen oder Stereotypen und der dritte Punkt hat mich jetzt irritiert, weil ich, also der dritte Erklärungsmöglichkeit wären negative Stereotype. Meine Frage ist jetzt, also wie unterscheiden sich die zu erklärenden Stereotypen von den Stereotypen, die zur Erklärung der zu erklärenden Stereotypen herangezogen werden?
Also Sie finden das zirkulär?
Ja, ziemlich. Und, aber vielleicht eben, also zumindest klärungsbedürftig.
Das ist nicht zirkulär, weil hier wird dann gesagt, durch Stereotype wird Verhalten erklärt, also diskriminierendes Verhalten oder die Tendenz dazu. Ja, und das ist ja was Verschiedenes. Also praktisch, weil ich fürchte, dass diese Leute mir Geld stehlen werden, vermeide ich den Kontakt mit denen. Oder weil ich fürchte, dass das gefährliche Raser sind, will ich das weniger immigrieren dürfen. Ja, und stimme dann auch entsprechend. Das ist nicht zirkulär. Aus den Stereotypen, hinter den Stereotypen stehen konkrete Befürchtungen, dass die der In-Group schaden könnten. Und deshalb will man verhaltensmäßig sie begrenzen. So ist die Logik.
Mich überrascht, dass so viele Männer teilgenommen haben an diesen Studien. Meine Erfahrung zeigt, dass wenn man Kontakte knüpft mit Muslimen in Sozialprogramme, Integrationsprogramme und so weiter, sind viele Frauen. Also hier ist auch sehr viele, sind auch sehr viele Männer, aber fast überwiegend Frauen. Haben Sie irgendwelche Erklärungen für das?
Das ist eine interessante Frage. Nein, habe ich nicht. Haben wir uns noch nicht überlegt, warum das jetzt überproportional viele Männer sind. Wir müssen im Übrigen auch noch anfangen, die Daten noch genauer zu untersuchen, ob das Geschlecht eine Rolle spielt. Vorläufige Untersuchungen zeigen, dass es keine große Rolle spielt. Aber jetzt Ihre Frage war, warum 70%, also die weit überwiegende Mehrheit Männer sind, die da teilgenommen haben, das weiß ich nicht.
Ich würde gerne eine Frage stellen. Wir sind am Zentrum Geschichte des Wissens, sind im Wesentlichen Textwissenschaftler, Historiker, Philosophen, Literaturwissenschaftler, keine Sozialwissenschaftler. Also wir arbeiten nicht mit diesen Methoden. Und ich finde das auch interessant hier, dass man den Unterschied des methodischen Ansatzes ja sehr deutlich sieht. Also daraus leitet sich meine Frage ab, vielleicht etwas zugespitzt formuliert. Hätte man denn diese Resultate nicht auch erwarten können, wenn man, sagen wir, eine Bildanalyse von SVP-Plakaten macht? Also was ist der zusätzliche Erkenntnisgewinn, der durch diese sehr elaborierte Arbeit zustande kommt? Oder wo, vielleicht nochmals anders gewendet, wo ist für dich das Überraschende in diesen Resultaten?
Also die Bildanalyse von SVP-Plakaten wäre sicher eine interessante Methode und widerspricht auch der nicht. Also einen Unterschied sehe ich, hier ist ein hypothetisch-deduktives Vorgehen. Das ist hier vielleicht nicht ganz deutlich geworden, aber ich habe es versucht anzudeuten. Hier stecken Hypothesen drin. Hier steckt die Hypothese drin, dass das die primär, die Ebene primär ist und die sekundär ist. Und dann die Hypothese, dass überhaupt Bedrohungen eine Rolle spielen. Also es ist ein deduktives Vorgehen. Während wenn ich jetzt einfach mich mit SVP-Plakaten beschäftige, das könnte ja dann so ein induktives Vorgehen sein. Dann stoße ich nur auf die Dinge, die mir einfallen. Und hier steckt man die Hypothesen rein und testet die. Hier steckt man die Hypothese rein, dass die Integrated Threat Theory eine bessere Vorhersage liefert als die Social Identity Theory. Und das weiß ich jetzt nicht, wie man das mit der Analyse von SVP-Plakaten machen kann. Sagen wir so, das Material SVP-Plakate, typischerweise sind die jetzt nicht so differenziert strukturiert. Also insofern wird man diese ganzen Differenzierungen durch die verschiedenen Items, die ja vorgetestet sind und so weiter, das kriegt man mit der Analyse von Plakaten nicht hin. Aber man kann bestimmte Plakatkampagnen, kann man natürlich sozialpsychologisch untersuchen. Es gibt einen Aspekt an SVP-Plakaten, der mir als Sozialpsychologe auffällt. Und das ist diese andere Wurzel, die ich anfangs betont habe, diese Propaganda, diese nationalsozialistische Propaganda. Forschung von verschiedenen Leuten ist dann gemündet in so einer allgemeinen Forschung über Persuasion und Massenkommunikation. Und da gibt es einen Typus von Appellen, das sind die sogenannten Furchtappelle. Furchtappelle sind in der Sozialpsychologie untersucht worden. Also zum Beispiel, putz dir die Zähne, sonst kriegst du furchtbare Probleme. Oder lass dich regelmäßig untersuchen, also meist im Zusammenhang mit Gesundheitsthemen. Und die übereinstimmende Befundlage zu Furchtappellen ist, dass Furchtappelle schon wirken, wenn sie eine bestimmte Struktur haben. Es muss eine Furcht erzeugt werden und dann muss eine Empfehlung gegeben werden. Und wenn ich mir SVP-Plakate angucke, zum Beispiel dieses Schengen-Plakat damals, wo irgendwie so eine Person so erschreckt vor irgendeinem schwarzen Schaf oder der Landkarte sitzt, da ist genau diese Struktur des Furchtappells. Da wird Furcht erzeugt und dann fragt man sich, was ist die Empfehlung? Und man sieht, die Empfehlung ist, wähle SVP. Das heißt, die Empfehlung ist, einer solchen Bedrohung kann man nur entgehen, wenn man die entsprechende Partei wählt. Also das ist jetzt eine etwas andere Argumentation, überhaupt nicht diese Theorien, die ich benutzt habe, aber auch SVP-Plakate kann man sozialpsychologisch mit Gewinn untersuchen und die Struktur ist im Grunde so, wie man empfehlen würde, einen effektiven Furchtappell zu gestalten.
Ich hätte noch eine Nachfrage zu der Anzahl der Teilnehmenden. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, dann waren etwa 1000 haben die Umfrage bis zu Ende ausgefüllt und 3000 haben den Link angeklickt. Ja. Das heißt, ein Ausfall von 2/3.
Ja.
Ist das normal für solche Studien oder das ist normal?
Das ist normal.
Ansonsten hätte ich mich gefragt, ob Leute nicht auch abgeschreckt waren über bestimmte Fragen, die ja, ich habe mich auch gefragt, ob diese Fragen nicht auch eine bestimmte Gruppe eben ansprechen,
beziehungsweise,
nein, nicht Männer,
ja.
oder klar. Gewisse Antworten bereits schon implizieren, eben was wir schon zu Beginn hatten mit Muslimen und Schweizer differenzieren oder solche Fragen, die von vornherein vielleicht
also nochmal eins, Sie haben mehrere Fragen gestellt und der erste Punkt ist diese Ausfallrate von 2/3. Das ist durchaus normal bei Online-Studien. Also es gibt mittlerweile eine sophistizierte Literatur über Online-Studien und Sie haben bei allen Themen die Leute, die das mal anklicken, dann stellen Sie fest, nee, das ist doch nicht das. Also das ist typisch. Und dann kann es natürlich trotzdem auch, stimme ich Ihnen auch zu, sein, dass Leute sagen, nee, diese Blut- und Bodenfragen, das ist nicht mein Ding, da mache ich gar nicht mehr mit, sich ausloggen. Das könnte ein Grund gewesen sein, warum Leute dann nicht weiter dabei geblieben sind. Insofern, wir müssen uns auch vielleicht wissenschaftstheoretisch klar sein oder auch methodologisch. Das ist nie und nimmer eine repräsentative Studie, war nie der Anspruch. Es ist zum Beispiel auch nicht irgendwie eine Studie, die Prozentzahlen wiedergibt, so und so viel Prozent der Deutschschweizer sind gegen Muslime. Sondern meine Argumentation ist ja völlig anders. Ich spreche über Beziehungen zwischen Konstrukten, ja, und sage einfach, in dieser Stichprobe gab es diese Beziehungen, die der Theorie entsprechen. Also entsprechend dem kritischen Rationalismus ist das ein Vorgehen, wo wir sagen, das könnte in der nächsten Studie schon wieder ganz anders sein. Deshalb, wonach das ist im Grunde eine ganz bescheidene Studie, die nur ein Baustein ist. Man müsste jetzt hergehen, mit anderen Stichproben die gleichen Beziehungen zu testen und dann schauen, kommt da das Gleiche raus. Und dann weiß man mehr. Ja? Aber ich kann Ihnen sagen, die Befundlage über diese Art von Theorien in der sozialwissenschaftlichen Forschung in der Schweiz ist dürftig. Da gibt es noch nicht viele Theorien. Insofern ist das ein Einstieg. Also nochmal der Punkt. Wir machen keine Meinungsumfragen. Wir sagen nicht, diese Leute sind muslimfeindlich oder freundlich, sondern wir sagen, wir testen diese Beziehung und finden, wie die Theorie der sozialen Identität vorhersagt, das ist die latente Variable, also das ist die Background-Variable und die Musik spielt hier von der wahrgenommenen Bedrohung. Und dann könnte man jetzt hergehen und das mit verschiedenen anderen Gruppen vergleichen, Romandie zum Beispiel, oder man könnte historische Analysen machen. Das wäre interessant, ob bei einer zunehmenden Verschlechterung der Wirtschaftssituation diese Beziehungen sich ändern. Und das wäre dann in derselben Stichprobe, das wäre dann aussagekräftig.
Ich habe eine Frage zu den Konstrukten, was Konstrukte in dem Zusammenhang hier bedeutet, weil ich die letzten beiden sozialpsychologischen Theorien, die Sie hier verwenden, nicht kenne. Ist mir das nicht ganz klar. Also Nationalismus und allgemeine und Patriotismus scheinen mir auf den ersten Blick etwas relativ Stabiles zu sein, was irgendwie auch einzelnen Personen zugeordnet werden kann. Dann in der mittleren Kolonne dieses Fallschemas hatte ich den Eindruck, dass da sowas wie relativ episodische Affekte und Kognitionen vorkommen und in der dritten Kolonne Handlungsdispositionen. Können Sie vielleicht etwas mehr dazu sagen, wie Sie quasi die Personen zerschnippeln, um diese drei Kolonnen zu bekommen? Also ist das quasi einerseits eine Persönlichkeitstheorie, die in die linke Kolonne von meiner Seite aus gesehen füllt und eine Affekt- und Kognitionstheorie, die mittlere Kolonne führt und eine Handlungstheorie, die rechte führt? Oder ist das jetzt sozialpsychologisch selbstständig, was da erzeugt wird? Weil man das, wenn ich es richtig verstehe, aus den Fragen nicht unbedingt sieht, auf welche Konstrukte sie sich da beziehen. Und so sehr ich vor Ehrfurcht vor dem empirischen Aufwand erstarre, habe ich doch den Eindruck, dass es eine andere Art von Konstrukten ist, als sie die man in der Physik oder Chemie vor Augen hat. Also ich würde sagen, spekulativere Konstrukte als das Elektron oder das Proton.
Also Konstrukt heißt in der Psychologie einfach wissenschaftlicher Begriff. Und diese sind die wissenschaftlichen Begriffe, die Hauptbegriffe dieser Theorien. Also Konstrukt ist völlig harmlos. Man kann auch sagen Erklärungsbegriff oder Begriff mit dem Anspruch auf Erklärung. Ja? Und da gibt es eben auf der Seite der unabhängigen Variablen gibt es Konstrukte, die wollen irgendwas erklären. Und dann gibt es auf der Seite der sozusagen der Explananda die Konstrukte, der Phänomene, die sich darauf beziehen, was man erklären will. Und da sind Verhaltenstendenzen dabei und es sind hier eher affektive Konstrukte dabei. Ja. Aber da hört es auch schon auf. Also ihr Versuch, das so zu kategorisieren, kognitiv, konativ, affektiv, das würde ich nicht nachvollziehen, sondern wie ich vorhin sagte, das Korrelationsmuster erweist sich widerständig gegenüber verschiedenen Arten der Anordnung der Items dieser Konstrukte. Wir können zeigen, dass das Korrelationsmuster am besten repliziert werden kann, wenn man sich das so denkt, dass die direkten Grundlagen dieser Tendenzen die Threads sind und die dahinterstehenden dann diese Identitätsarten sind. Wir haben versucht, das so anzuordnen, dass die Identitätsarten hier die direkten Prädiktoren sind und das klappt aber nicht. Dann lässt sich das Korrelationsmuster mit wesentlich größerem Stress, sagt man, oder andere Begriffe, größeren Abweichungen nur replizieren, sodass die beste Lösung, um das empirische Muster zu replizieren, diese ist. Ja? Und insofern steckt hier das deduktive Vorgehen dahinter. Wir sagen vorher, die Identität und die Threads spielen eine Rolle und wir sagen vorher, die Identität ist mehr so in der Hinterhand und die ist direkt mehr an der Front der Erklärung dieser Phänomene. Aber ansonsten ist das ein völlig harmloser Konstruktbegriff. Aber auch jetzt nicht speziell für die Sozialpsychologie, allgemein für die Psychologie.
Ja, vielen Dank für diesen Vortrag. Ich fand ihn sehr spannend und würde sehr gerne noch etwas mehr über die Ziele der Forschung hören, von der Sie uns heute Abend erzählt haben. Ich hatte einerseits das Gefühl, dass es darum geht, eine allgemeingültige, universelle Theorie zu finden durch eben möglichst viele empirische Studien, dass es also eigentlich darum geht, gerade eine Bewegung wegzumachen von diesem Adornischen Ansatz, der eben stark individualisiert, auch psychologisiert, er ist ja eigentlich, könnte man fast sagen, eben stärker gruppenpsychologisch in diesem Falle und versucht eigentlich nicht nur die Erziehung und die Persönlichkeit, sondern auch die kulturellen Unterschiede erst einmal wegzumachen. Und dann hatte ich jetzt aber das Gefühl bei Ihren Antworten auf die Fragen, dass es dann über diese universell anwendbare Theorie doch darum gehen soll, eben gerade solche kulturellen, vielleicht auch historischen Verschiebungen wieder sichtbar zu machen. Also meine Frage würde dahin gehen, ist das ein Ziel der Forschung? Und wenn Sie von Anwendbarkeit sprechen, was muss man sich darunter vorstellen? Dann haben Sie noch das Wort Prognose auch mal in den Mund genommen. Und inwiefern könnte man jetzt aufgrund solcher Prognosen eben oder solche Theorien Prognosen stellen, die dann eben tatsächlich auch eben in die Anwendung gehen würden? Also können Sie vielleicht dazu noch ein paar Worte sagen?
Sie haben jetzt eine ganze Menge von Fragen angerissen. Also zum einen nochmal zu einem, was Sie am Anfang sagten. Tatsächlich sieht sich die Sozialpsychologie als die gesellschaftskritischere Richtung innerhalb der Psychologie als die klinische Psychologie. Also wir Sozialpsychologen, wir haben unsere soziale Identität so in dem Sinne, dass wir denken, die ganzen Therapeuten und Kliniker sind die Leute, die zu sehr auf das Individuum fixiert sind und den gesellschaftlichen Kontext vernachlässigen. Wobei der gesellschaftliche Kontext bei uns eigentlich auch mehr so der Mikrokontext ist. Also viel weiter als bis zur Familie oder zur Kleingruppe schauen Sozialpsychologen eigentlich auch in der Regel nicht. Da ist das hier schon an der Grenze. Aber der andere Punkt ist, was das Ziel dieser Richtung ist. Ganz einfach, dass es in der Schweiz bisher keine, es ist jetzt ein bisschen radikal, aber kaum sozialpsychologische Forschung in diesem Sinne über Stereotype gegen Fremdgruppen gibt aus Sicht der Social Identity Theory und Integrated Threat Theory. Das heißt, das soll jetzt einfach mal so eine gewisse Basis legen, ja, an der man dann weitermachen muss. Und dann müssen die Ergebnisse repliziert werden. Und das ist dann aber auch schon was. Wir können ja nicht einfach annehmen, dass die Schweiz genauso funktioniert wie alle anderen Länder. Wir haben gestern in unserem Lehrstuhl einen Vortrag gehabt von einem holländischen Kollegen aus Utrecht, der hat über Integrated Threat und Social Identity gesprochen in Holland. Er hat gesagt, übrigens auch die historische Basis war eben sehr wichtig, dass die Identität in Holland sehr stark basiert auf den Werten, wir sind eine christliche Nation, protestantische, das spielt in der holländischen Identität seiner Argumentation nach eine große Rolle, aber andererseits auch, wir sind eine tolerante Nation, humanistische Nation. Und der Punkt ist der, schweizerische Identität ist ja nun, wie man weiß, speziell und noch nicht so erforscht aus Sicht dieser Theorien. Das heißt, es geht erstmal um eine Grundlegung, wie ist überhaupt die Identitätsverankerung der Schweizer Identität? Was kann man dazu sagen? Und so ein bisschen soll das hier Neuland betreten. Und dann die praktischen Perspektiven dieser Studie sind gleich null, würde ich mal sagen. Die sind ehrlich gesagt, natürlich, wenn ich jetzt versuche, Ihnen das irgendwie noch schmackhafter zu machen, sage ich, letztlich stecken dahinter immer irgendwelche Möglichkeiten, Ansätze zu schaffen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel daraus Werbekampagnen oder Persuasionskampagnen ableiten wollte, dann wüsste man sich, man kann sich sparen, auf diesen Aspekt hier zu zentrieren. Man muss offensichtlich, wenn man genügend Geld hat und Input investieren will, muss man sich fokussieren auf diese Art Bedrohungswahrnehmung und hat dann vielleicht noch eine Chance, bestimmte Gruppen zu erreichen. Aber das ist jetzt sozusagen gar nicht unser Fokus gewesen, aber könnte man in ein paar Jahren als indirekt daraus ableiten.
Was offensichtlich die Werbekampagnenleiter der SVP vorher gewusst haben.
Richtig.
Ja, denn ja. Denn ihre sehr interessante Analyse vorhin des SVP-Plakats in der Frage auf Philipp Sarrazin hat ja genau auf diesen Punkt fixiert. Ja. Ja? Furcht, darum geht's.
Ja.
Okay.
Aber darf ich noch mal ganz kurz dazu?
Ja.
Wenn daraus jetzt implizit mitschwingt, dass man sich diese Forschung sparen kann, weil bestimmte Leute schon die Intuition haben, dass vorher...
Nein, okay. das darum geht es mir nicht. Die Frage, die Frage ist einfach, in welchem Verhältnis bewegt sich dann eine solche Studie zu solchen politischen Handlungen? Also beispielsweise zu solchen Kampagnen der SVP. Also, ich will nicht von einer self-fulfilling prophecy reden, das würde mir ganz fern liegen. Aber die Frage ist einfach, ob nicht möglicherweise in der Anlage einer solchen Untersuchung bestimmte Ergebnisse schon prädisponiert sein können. Ich frage das mal ganz vorsichtig.
Das ist jetzt aber eine sehr implizite Argumentation. Also die Nähe einer solchen Studie zur Kampagne der SVP würde ich mal...
Nein. Es geht, das ist nicht der Punkt. Okay. Das ist nicht der Punkt. Es geht nicht um politische Interessen oder Absichten oder eine politische Haltung, die man umsetzen möchte. Also Sie wollen ja keine Stimmen haben für irgendwelche politischen Handlungen. Darum geht es ja gar nicht. Sondern es geht darum, dass eine bestimmte dass in die Untersuchung bestimmte Wertvorstellungen eingehen, die Sie und Ihre Mitarbeiter als in der Schweiz lebende politische Subjekte haben.
Ja, gut, das ist eine klare Hypothese. Aber gegen Ihre Hypothese spricht ja Folgendes. Wir sind sehr verankert in der internationalen Sozialpsychologie. Die Sozialpsychologie, also was wir publizieren, ist eigentlich nur noch auf Englisch. Wir lesen fast nur noch Englisch. Die Idee wäre, wir sind gegen zu sehr idiosynkratische Vorannahmen unsererseits abgesichert, dadurch, dass wir ganz gut in der internationalen Literatur stecken. Also da müsste man schon die Paranoia haben, dass diese ganze internationale Sozialpsychologie auf dem falschen Dampfer ist. Kann natürlich sein. Aber das wäre die Implikation. Das glaube ich also nicht. Und dann ist Folgendes, zwei Bemerkungen. Ich finde das eine sehr spannende Debatte, die jetzt auch schon wirklich an die Wurzeln geht. Meine Erfahrung ist, mit allem, was in der Sozialpsychologie gemacht wird, das kann im Guten verwendet werden, es kann aber auch im Schlechten verwendet werden. Unser am besten entwickelter Zweig in der Sozialpsychologie ist die sogenannte Persuasionsforschung. Also gerade die auf dieser ursprünglichen Propagandaforschung aufbauende Forschung. Sie finden die Ergebnisse heute der Persuasionsforschung auch schon in Marketinglehrbüchern und in bestimmten Unternehmen kennt man sehr genau die Ergebnisse und benutzt sie auch schon genau. Aber andererseits hat es auch eine sehr aufklärerische Komponente. Das heißt, wenn man es schafft, wie ich zum Beispiel in Vorlesungen versuche, sage ich immer wieder, Leute, passt auf, so könnte es sein, dass ihr versucht werdet, dass man versucht, euch zu manipulieren und so könnt ihr euch dagegen schützen. Ja? Also durch die Kenntnis dieser Mechanismen. Und da sind wir im Grunde dann wieder bei Dialektik der Aufklärung, Adorno, Horkheimer, dass das eine sehr aufklärerische Wirkung haben kann. Und dass man dann sozusagen rational was entgegensetzen kann der guten Intuition bestimmter Demagogen, weil man dann erklären kann, warum das funktioniert.
Zwei Fragen und ich bitte um kurze Fragen und kurze Antworten, damit wir die Zeit halbwegs einhalten.
Also ich würde gerne eine etwas übertriebene Frage stellen, um zu sehen, ob ich es ungefähr verstanden habe. Und zwar, wenn die Schweiz jetzt bei den Fußballspielen gewonnen hätte und dann die allgemeine nationale Identifikation sehr positiv und sehr gesteigert gewesen wäre, wäre dann die Minarett-Abstimmung anders rausgekommen, Ihrer Meinung nach?
Das ist eine interessante Frage. Kann ich jetzt nicht unbedingt, also ich kann das jetzt nicht logisch ableiten aus diesen Ansätzen. Es hätte einen Einfluss gehabt und wir haben dieser Vortrag gestern des holländischen Kollegen, der hat was Interessantes gezeigt. Wenn man Leute unterschiedlich primed, sagen wir in der Psychologie, unterschiedlich aufmerksam macht, wenn man sagt, Leute, hört doch mal, die holländische Geschichte ist eine, die basiert auf Toleranz und Miteinander und Auskommen, dass dann Leute plötzlich weniger diskriminierend sich äußern. Ja? Wenn man sie kurz, wie lange der Effekt anhält, weiß man nicht. Versus, wenn man Leuten sagt, hier, wir sind doch eine christliche Nation, macht euch das doch klar, dann werden sie diskriminierender. Das heißt, da ist schon ein kurzfristiger Einfluss auf die aktuelle Konstruktion der eigenen Identität, der sich diskriminierend oder weniger diskriminierend auswirken kann. Wie das jetzt mit dem Fußballspielen ist, kann ich nicht sagen.
Ja, es ist jetzt doch keine Frage mehr offen. Also, stellvertretend.
Vielleicht dürfte ich noch schnell eine Antwort geben. Vielleicht würde ja die Terror Management Theory eine Antwort geben auf eben Ihre Frage, die ja auch Resultate gefunden hat, dass Leute, die eben gerade in einer Situation durch den eigenen Tod, also in eine Situation gebracht wurden, wo sie vom eigenen Tod, ihren eigenen Tod erinnert wurden, dass dabei ihr Selbstwert stark destabilisiert wurde, dass die dann in der Folge vermehrt diskriminierende Tendenzen zeigten oder höhere Stereotypwerte zeigten oder vermehrt diskriminierten. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, bei so einem Fußballspiel, wenn dann der Selbstwert gestärkt wird durch einen höheren Patriotismus vielleicht eher und die soziale Identität dadurch gestärkt würde, dass die Leute dann in einer Abstimmung auch eher anders reagieren würden. Also im Sinne von, dass der Selbstwert stark genug wäre, dass sie dann in so einer Abstimmung das andere auch eher tolerieren könnten. Also es ließe sich auch in dieser Richtung argumentieren.
Ja.
War nur so eine Idee.
Ja, das stimmt. Sie sind offensichtlich schon ganz gut bewandert in der Sozialpsychologie. Das ist diese Terror-Management-Theorie von Pischinski und anderen, die tatsächlich sagt, dass wenn ich erinnert werde daran, dass meine eigene Existenz zeitlich begrenzt sein könnte. Ich könnte sterben oder meine Gruppe könnte untergehen oder in der Masse sich auflösen, dass das eine so starke Bedrohung ist, dass man sich wieder versucht, dagegen zu schützen, indem man versucht, die Grenzen der eigenen In-Group wieder hochzuziehen. Und ja gut, wenn die Schweiz es schaffen würde, sich als stabil, auch bei den künftigen Weltmeisterschaften, potente Fußballnationen zu positionieren, könnte das einen heilsamen Einfluss haben. Ja.
Ja, ich hoffe jetzt natürlich auf einen Sieg des FC Basel heute gegen Bayern. Ich weiß nicht, ob meiner Identität das gelingen wird. Ich danke sehr herzlich für den spannenden Vortrag, für die Diskussion. Ich danke sehr herzlich für das Kommen des großen Publikums und ich möchte Sie hinweisen auf den letzten Vortrag in dieser Reihe. Am 22. Dezember spricht Shalini Randeria, auch von der Universität Zürich, zum Titel Enteignen, Entrechten, Ausschließen, Vision Bombay 2020. Wiederum hier moderieren wird Philipp Ursprung. Vielen Dank, schönen Abend.